Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute haben wir für euch das Album Worldmaker von Psychonaut dabei. Es gibt also ein bisschen ja, Post-Metal, kann man sagen. Und als zweites hören wir Dream Manifest von Theo Kroker. Also ja, im weitesten Sinne Jazz, aber ziemlich genreübergreifend. Danach sprechen wir noch ein bisschen über das Thema Woke. Ist auch wirklich gar nicht kontrovers. Und für alle, die uns im Internet hören, gibt es ein Bier, nämlich das Schwarzbräu Aged Bock. Und damit werden wir heute die letzte reguläre Sendung in diesem Jahr hinter uns bringen.
Genau.
Soweit ist es schon.
Soweit ist es schon wieder. Ein weiteres Jahr unserer drolligen kleinen Familiensendung neigt sich dem Ende und ein neues wird demnächst beginnen. Wir werden natürlich auch im nächsten Jahr für euch da sein und in den folgenden und ihr wisst schon. Also wir sind jetzt so lange unterwegs, wir werden jetzt einfach bis zum bitteren Ende durchziehen.
Solange ihr uns besternt, solange werdet ihr uns nicht los.
Sehr schön. Das war die beste Überleitung seit ganz langer Zeit. Denn das ist das, was wir gerne von euch wollen würden. Wir quatschen im Mikrofone und das einmal in der Woche. Und ich finde, das ist eigentlich auch mal ein Stern wert. Also man darf uns gerne besternen und weiß ich nicht, was man noch überall machen kann. Bei Apple, bei Spotify und sonst wo überall, wo man das eben so machen kann. Ich finde, wir haben es verdient. Natürlich nur die volle Sternzahl, ne? Also hier ist ja klar.
Versteht sich. Wer 2 Sterne geben will, der kann zu Amazon gehen und was anderes bewerten.
So nämlich. Genau. Und mit diesen weisen Worten leite ich jetzt mal über zur ersten Band und zum ersten Album, was wir heute besprechen wollen, nämlich zu Psychonaut und Worldmaker. Wo kommt diese Band her? Die Band kommt aus Mechelen, das liegt in der Provinz Antwerpen. Das Ganze liegt wiederum nördlich von Brüssel und somit liegt das natürlich in Belgien, genau. Es handelt sich entsprechend also auch um eine belgische Band und das Ganze, was die machen, nennt man Post-Metal. Gegründet hat sich die Band 2011, man hat bis jetzt 3 EPs und 3 Alben veröffentlicht und wir haben es dann dementsprechend natürlich mit dem dritten zu tun, was im Jahre 2025 erschienen ist, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Produziert wurde das alles von Psychonaut selber zusammen mit, und jetzt kommt wieder ein niederländischer Name, ich weiß nicht, ich bin des Niederländischen leider nicht mächtig. Ja, Gerard Verheyden, sag ich mal. Ich hoffe, das stimmt einigermaßen. Der war auf jeden Fall an der Produktion beteiligt. Ja, Post-Metal hatten wir auch noch nicht.
Stimmt, dabei hatten wir so viel Post-Rock in dieser Sendung.
Wir hatten so viel Post, aber noch kein Metal. Also Post-Metal.
So viel Post, so viel Metal, aber noch kein Post-Metal.
So.
Genau. Ja, Worldmaker bewegt sich ja schon in einem interessanten Spektrum, muss ich sagen. Man hat diese super düsteren Riffs und wilde Gitarren, Bass, der tief sein darf, das mag ich auch immer gerne. Und es wird aber auch immer wirklich so ein bisschen Post-Rock-mäßig, aber eben eindeutig im Metal verankert, so meditativ, tranceig irgendwie, ne, loopig. Wenn sich Sachen immer weiter so gleichmäßig eingrooven und langsam steigern, das können sie durchaus auch. Und dann hat man diese psychedelischen Elemente da drin, die das Ganze aus dem Metal auch ein bisschen rausreißen und eine tolle Dynamik reinbringen, die ich wirklich spannend fand. Denn insgesamt, die Elemente selbst, die kommen uns eigentlich total oft unter. In der Sendung, aber ich glaube auch sonst so in den Dingen, die wir hören, für mich auf jeden Fall eine Menge Elemente, die ich gerne und oft höre und seit Jahren gerne höre. Aber die konkrete Kombination hier, dieses Post-Rockige mit diesen sehr tief gestimmten Metal-Gitarren und Bässen, mit zwischendurch auch durchaus mal fast schon ein bisschen, ich verwechsel immer Black Metal und Death Metal.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Aber diesem, also halt auch diese stimmlosen, nicht schreien, sondern so geisterhaften Krächzen oder so, aber nur an den richtigen, also nur an ausgewählten Stellen, das passt, finde ich, also das hat wahnsinnig viel Variation auch in dieses Album gebracht, obwohl es ja trotzdem ziemlich kohärent ist. Und wenn man dann noch diese klare und, finde ich, wirklich sehr vielseitige Produktion obendrauf legt, macht das wirklich Spaß zu hören. Also ich hatte, das war richtig so ein kleines Das klingt so eine Tour de Force, wie so eine schlechte Bewertung auf dem Buch. Aber da war wirklich, man hat immer was Neues. Man muss sich auf das Album auch auf gewisse Weise einlassen, weil eben so Elemente vorkommen, die nicht immer einfach sind. Aber das belohnt einen immer wieder. Jedes Mal, wenn man dieses Album laufen lässt, und das kann man immer und immer wieder, findet man was Neues. Auch das ist etwas, was wir in der Sendung immer wieder betonen. Das ist für mich eine große Qualität eines guten Albums, dass es zwar schon auf den ersten Hör was zu bieten hat, aber immer und immer wieder neue Perspektiven zulässt, man neue Details entdeckt, neue Interpretationsmöglichkeiten. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dadurch wird das nicht nur zu irgendwie einer netten Musik, die man auch mal hört, sondern zu so einer Erfahrung. Und da war ich ziemlich beeindruckt von.
Ja, also das Album handelt vom Leben, vom Werden und vom Verlieren. Es geht viel um das Zwiegespräch mit sich selbst und der Welt, also Subjekt-Objekt-Spaltung in Reinkultur, wenn man so will, während diese Welt gleichzeitig brennt. Aber eben auch auf der anderen Seite wieder viel gut machen kann, diese Welt. Zudem ist das Album recht stark von Ereignissen geprägt, die Bandmitglieder selber betreffen. Ein Mitglied der Band wurde Vater, während ein anderes Mitglied einen schweren persönlichen Verlust verkraften musste. Und so wundert es nicht, dass es hier also um Lebensanfang und Abschied geht, genauso wie um Verantwortung und Befreiung und natürlich auch um Hoffnung und Resignation. All dieses spielt auf diesem Album eine Rolle. Und sogar hin und wieder in ein und demselben Song. Musikalisch haben wir es ihr zum einen mit diesen Metal-Riffs zu tun. Wir hören diese kräftigen Bässe und eine Dynamik, die für den Metal recht typisch ist. Aber es ist eben nicht immer alles wuchtig und laut, sondern bisweilen auch schon mal recht ruhig und weit und manchmal sogar getragen. Und das liegt vor allem an den Instrumentalpassagen, die immer mal wieder an eine Mischung aus Catatonia und vor allem an den ruhigen Passagen, finde ich, so ein bisschen an Tesseract erinnern. Und es gibt dann so Ambient und Psychedelic Rock à la Pink Floyd und eine Schippe Post-Rock ist auf jeden Fall auch dabei. Und der Bass ist manchmal sogar so richtig ein bisschen funky. Also das ist schon eine tolle Mischung, die man hier so aufs Parkett bringt. So ein bisschen Prog haben wir natürlich auch. Also im Grunde genommen ist das Psychedelic Prog Gent Dark Post-Rock Metal. So, um mal wieder einer dieser Genre-Mixe, hat mir lange nicht mehr, deswegen dachte ich, bringe ich das hier mal wieder rein. Ja, es wird gegrowlt, es wird gesungen, es wird gespielt. Die Songs beginnen meist recht ruhig, bevor sie dann schließlich in so einer überbordenden Katharsis enden oder münden, muss man ja eigentlich sagen. Was höre ich? Ich höre hübsche Melodien, ich höre eine okaye Produktion. Und ob der Themen, die hier verhandelt werden, gibt es natürlich auch die von uns immer so stark eingeforderte Dringlichkeit. Ob der persönlichen Geschichten, die hier eben erzählt werden. Eigentlich alles, was so ein Album braucht. Also ich mochte es. Nun, dieses Album ist im Jahre 2025 erschienen und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das bekommt von mir sozusagen ein Tesseract Ehrenrent.
Okay.
Nein, das, es ist, wie man so schön sagt, es pusht alle Buttons, es braucht ein Rent.
Okay. Ja, ich fand's auch toll. Also ich hab's, Album des Jahres wird es bei mir nicht, aber ich fand's auch wirklich richtig gut und deswegen bekommt es bei mir ein wahnsinnig schnelles Läuft. Für ein Rent hat es bei mir nicht ganz gereicht. Nichtsdestotrotz haben wir gehört, Worldmaker von Psychonaut, und es gab ein Rennen von Jenny und ein wahnsinnig schnelles Läuft von mir.
Dann wechseln wir wahnsinnig schnell zum nächsten Album, nämlich zu Dream Manifest von Theo Crocker. Theo Crocker ist ein US-amerikanischer Trompeter, Komponist und Produzent, der ganz tief in der Jazz-Tradition beheimatet ist, aber ziemlich genreübergreifend arbeitet. Es lassen sich bei ihm immer wieder Einflüsse erkennen aus Jazz, Hip-Hop, Soul, ganz viel Weltmusik. Und er spricht selbst davon, immer wieder musikalische Grenzen überschreiten zu wollen. Sein neues Album Dream Manifest zeigt jetzt nochmal eine deutliche Erweiterung seines Horizonts, weil er, also man merkt ihm immer an, dass er im traditionellen Sinn Jazz atmet, aber er hat richtige, ja, Grooves da drin, das könnte auch wirklich in Clubs gespielt werden, viel elektronische Elemente, aber natürlich auch der Soul und Hip-Hop, den er schon so lange mit sich nimmt. Und so lässt er viele Genres in einen Dialog treten, hat auch oft verschiedene musikalische Gäste dabei, so wie auch hier auf Dream Manifest. Ja, Thorsten. Jazz, um das Jahr zu beenden?
Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, ob das so, ja, was auf jeden Fall auffällt, ist, dass es sich hier eben um kein reines Jazz-Album im klassischen Sinne handelt, sondern hier werden ja schon die von dir schon erwähnten elektronischen Beats, Neo-Soul, House, R&B, Ambient und der schon erwähnte Jazz vermengt. Und das heißt auch, dass es sich nicht um ein dieser Alben handelt, die sich ausschließlich, wenn überhaupt, an Jazz-Liebhaber wenden. Denn eigentlich ist dieses Album das Gegenteil vom, naja, von diesem Concentric Quartet, was wir von Nils Klein gehört haben, was wir ja vor kurzem besprochen haben. Es ist eigentlich ein sehr zugängliches Album. Wir hören also hauptsächlich die von dir schon erwähnten elektronischen Beats und ähnliches. Das funktioniert ganz gut, wenn man auf die schon erwähnten Genres steht. Außerdem wird geloopt, was das Zeug hält. Will sagen, dass Parts aus Sessions extrahiert wurden, die nach Theo Crockers Meinung eben taugen und es wert sind, auf diesem Album gehört zu werden. Es wurden also eingespielte Takes genommen und die wurden dann mit Hilfe modernster Studiotechnik geloopt und mit Effekten versehen. Laut dem Künstler selbst geht es auf diesem Album um seine Träume, die er nachts so hat und um die Gedanken, die er sich so macht. Es geht also um Traumata, um familiäre Verantwortung. Und all das sollte nun musikalisch in Szene gesetzt werden. Und Gäste gibt es auf diesem Album, wie es beim Jazz-Album ja normalerweise auch so ist, eben auch. Das ist dann wieder so typisch für den Jazz, dass es mehrere verschiedene Leute gibt. Und die singen und sprechen sich durch dieses Album und tragen sicher auch dazu bei, dass das Album noch weniger mit dem klassischen Jazz zu tun hat, als es sowieso schon hat. Was am präsentesten ist, ist auf jeden Fall der Neo-Soul. Das ist das Genre, was immer wiederkehrt. Produziert wurde das Album übrigens vom Künstler selber. Auch ganz spannend. Dream Manifest ist durchaus ein Album, was man gut nebenbei hören kann. Es scheut sich nicht vor Melodien und Dingen, die einige Jazz-Liebhaber vielleicht auf den ersten Blick nicht so furchtbar gern mögen. Und wir hören hier einen Jazz, der eigentlich wirklich tatsächlich gar kein Jazz ist. Oder als solcher klar zu erkennen wäre, sondern eher ein an Jazz angelehntes Album, was auch mal jazzige Elemente hat, was aber eben im Jahr 2025 eben auf die Genres setzt, die wir mittlerweile alle so haben, schätzen oder auch nicht schätzen, je nachdem. Und die eben auch heute von den Menschen gehört werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte an der einen oder anderen Stelle tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten, dem Album in Gänze zu folgen, weil es gerade dazu einlädt, sich immer mal wieder mit anderen Dingen zu beschäftigen und auch anderen Tätigkeiten zu widmen, weil es eben so, ich will jetzt nicht sagen, verträumt. Das ist easy listening.
Es ist verträumt, ne? Das ist irgendwie,
ja, passt zum Thema. Ich will nicht sagen easy listening, aber es ist schon sehr zugänglich, wenn man es mal sehr euphemistisch formulieren möchte. Es war ein okayes Album. Ich habe vielleicht auch bei Jazz die falschen Vorstellungen. Also das hier ist, na, vielleicht auch nicht. Es gibt ja auch Smooth Jazz und solche Sachen. Also es geht schon so in die Richtung, wir wollen gemocht werden. Dieses Album will gemocht werden, was ja erstmal okay ist. So.
Ich muss zugeben, meine Meinung von Theo Crocker ist viel davon beeinflusst, dass ich ihn sozusagen blind vor ein paar Wochen tatsächlich live sehen durfte. Und das war sehr interessant, das passt nämlich auch so ein bisschen zu deiner Einschätzung dieses Albums. Ich finde, man hört den Jazz-Einfluss, aber es ist eben total moderne Musik. Und in diesem sehr alteingesessenen, schon sehr auch offen für moderne Musik seienden, aber Publikum im Jazzclub, diesen Musiker zu haben, der da steht und seine seinen Drum, seine Programs und seinen voreingestellten Loops und so spielt. Mit drei hervorragenden Live-Musikern dabei, die auch viel Zeit hatten für Soli. Ich bin nicht sicher, also das Publikum war sehr interessant, weil natürlich sehr viele Menschen dabei waren, glaube ich, die sich darauf einlassen wollten und nicht reinkamen, weil so viele moderne Elemente und vor allem auch so viel schwarze Musik, die, also finde ich, in Deutschland sehr wenig passiert. Also Neo-Soul, keine Ahnung, macht in Deutschland jemand deutschen Neo-Soul? Vielleicht läuft es an mir vorbei, aber mir kommt vor,
also, als wenn ob ich das ganz sehr ehrlich sein darf, passiert. Ich hoffe nicht.
Okay.
Also,
nicht dein Bier.
Doch, doch, aber also ich, so, das ist einfach nicht, meinst, das Bier der peinlich. Deutschen, glaube ich.
Ja, genau.
Das wäre,
genau,
glaube ich, das wäre ganz furchtbar. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Man möge mich eines Besseren belehren.
Ja. Und mein Eindruck war, also entweder war das so geplant, weil die Veranstalter wussten, was sie tun, oder er hat es gemerkt und irgendwie irgendwas an der Setlist gedreht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht bei solchen Anlässen. Mhm. Aber mitten in der Sendung, als ich schon dachte, oh, der verliert die hier. Ich hatte sehr viel Spaß. Haben sie ein gefühlt 15 Minuten langes Stück gespielt, in dem der Keyboarder und Pianist durchgängig, also meine Mutter hätte gesagt, rumgedudelt hat. Aber es war so meditativ und hat so subtil die ganze Zeit abgewandelt und weiterentwickelt, dass ich zumindest und ich glaube so die Hardcore-Jazz-Liebhaber im Raum so drin waren, danach hatte er alle dabei. Denn da kam der Jazz wieder raus. Also da kam diese technische Seite und diese wahnsinnige Improvisation ins Spiel. Ja, also schwer zu beschreiben. Und ich hätte mir auf diesem Album tatsächlich mehr davon gewünscht. Mhm. Ne? Deswegen meine ich, ich bin davon beeinflusst, weil ich das so beeindruckend fand, wie man in dem Kontext dieser sehr modernen Elemente so schwierige Stücke spielen konnte, die trotzdem so fesselnd sind. Und dann halt nicht nur für Jazzliebhaber, sondern tatsächlich für den ganzen Raum, weil manche auch durchaus für die modernen Elemente dort waren. Ja, und auf dem Album fehlt das. Auf dem Album ist wirklich alles sehr angenehm. Und vielleicht macht man das für die Verkaufszahlen, vielleicht macht man das, um einfach größer zu werden und mehr Möglichkeiten zu haben. Alles legitim. Aber das finde ich tatsächlich schade, weil das hätte ich auch gerne gehört. Also diese 15 Minuten Orgelgedudel waren die besten 15 Minuten Orgelgedudel, die ich in meinem Leben je gehört habe. Muss unbedingt nochmal irgendwie rückwärts rausfinden, wie der Song hieß und ob es den irgendwo zu hören gibt.
Spannend.
Das war sehr spannend. Das Album ist im Jahre 2025 erschienen. Das heißt, wir bewerten es auch auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
So machen wir das. Das bekommt von mir ein Läuft.
Ja, von mir auch ein Läuft. Und ich bin sehr gespannt, was der Mann und seine Freunde noch so auf die Beine stellen. Mhm.
Harren wieder Dinge.
Kommen wir damit zu unserem... Oh ja. Kommen wir damit zu unserem Thema der Woche. Woke, oder was? Ein kleines kontroverses Thema, ne? Das Wort Woke.
Ja.
Was verstehst du drunter?
Naja, das kommt eigentlich... Vielleicht beschäftigen wir uns erstmal... Tatsächlich, wo es herkommt. Ganz interessanterweise kommt es nämlich aus dem afroamerikanischen Diskursen der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts, also des vergangenen Jahrhunderts, und war eng verbunden mit Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeiten, also woke eben, Wachsein. Ne? Und zwar im Hinblick auf Rassismus natürlich. Also stay woke heißt, sei wachsam gegenüber Unterdrückung, gegenüber struktureller Unterdrückung, sei sensibel für Diskriminierung, sei kritisch gegenüber Machtstrukturen. Okay, das haben wir schon mal, so merken wir uns oder behalten wir im Hinterkopf. Heute ist das natürlich ganz anders und es ist immer schwierig, wenn ein Begriff einer bestimmten, naja, eines Jahrzehnts oder einer bestimmten Geschichte oder auch eines Landes oder eines, ja, einer Region aus dem Kontext gerissen wird und in einer ganz anderen Region plötzlich was ganz anderes bedeutet, weil die das so gar nicht in dem Land gehabt haben oder anders gehabt haben oder wie auch immer. Dann werden da andere Dinge draus. Heute ist das nämlich ein Begriff, ja fast schon so ein Kampfbegriff geworden, so ein politischer. Und es ist ja schon fast ein Vorwurf, ne? Die sind ja woke. Das heißt dann sowas Ähnliches wie, die sind ja so furchtbar überempfindlich, moralisch überkandidelt oder wollen anderen vorschreiben, wie sie zu sprechen oder zu denken haben. So. Und das macht natürlich die Diskussionen schwierig, weil plötzlich geht es gar nicht mehr um das Eigentliche, also um die Bekämpfung von Ungerechtigkeiten oder was weiß ich was nicht, was es noch alles gibt und eben Unterdrückung und sonst was nicht alles, sondern plötzlich geht es auch so ein bisschen um kulturelle Identität, die von beiden Seiten der jeweils anderen Seite aufgezwungen wird oder aufgedrückt wird, nicht gezwungen, aufgedrückt wird. Also da geht es dann um gefühlte Bevormundung, was eigentlich kompletter Blödsinn ist. Es geht aber auch um Angst vor Veränderung und Abwehr gegenüber dieser Veränderung, was auch totaler Blödsinn ist. Also es gibt viele Aspekte dabei und ich glaube, dass der Begriff Woke hier in Europa und speziell in Deutschland mittlerweile und natürlich mittlerweile, glaube ich, auch in Amerika sogar, in den USA, ja eine ganz andere Richtung genommen hat und mittlerweile leider was ganz anderes bedeutet als das, was er eigentlich ursprünglich mal bedeutet und hauptsächlich als Vorwurf genutzt wird gegenüber bestimmten Menschen. So als Beleidigung fast schon, ne? Aber wenn wir mal dabei bleiben, was denn Woke eigentlich ist, kann man ja mal darüber diskutieren, was ist denn gut und was ist schlecht daran, dachte ich so.
Ja, ich meine, grundsätzlich die Position, die damit beschrieben wird, er sollte eigentlich jedem Menschen relativ sympathisch sein, würde ich mal behaupten wollen. Jo. Also gegen Ungerechtigkeit, Diskriminierung, strukturelle Benachteiligung zu kämpfen, sich für Diversität einzusetzen. Das sind alles Dinge, von denen wir alle profitieren, die wir alle tun sollten, ist jetzt meine Meinung. Hm. Natürlich, wie man das macht und welche Leute man als benachteiligt sieht, das ist immer gleich eine ganz große Frage. Natürlich, das sehen unterschiedliche Menschen unterschiedlich. Hm. Auch wer Macht über wen hat, wird sehr unterschiedlich bewertet heutzutage oder wahrscheinlich schon immer. Hm. Je nachdem, in welchem Milieu man unterwegs ist, je nachdem, welche Medien man konsumiert. Aber ich bin bei dir, der Begriff ist immer mehr dazu benutzt worden, zu spalten. Und eigentlich möchte ich es auch ganz klar sagen, für mich ist das einer von diesen Symbolbegriffen, aber von diesen Nebelkerzen der neuen Rechten, die versucht damit, die Gesellschaft zu spalten und sich selbst als Opfer zu inszenieren. Also kann man eigentlich nicht anders sagen.
So ist es. Das sehe ich tatsächlich ganz genauso.
Weil also da wird einfach eine Gruppe aufgemacht, die es so gar nicht gibt. Mhm. Also klar gibt es Leute, die sich gegen Ungerechtigkeiten einsetzen, aber die streiten sich ja untereinander mehr als mit den Rechten fast, obwohl sie das vielleicht öfter mal sich auch angucken sollten, wer die eigentlichen Menschen sind, die die Welt abfackeln. Aber ja, und so wird ein Feindbild erzeugt von Leuten, die eigentlich dafür kämpfen, dass es Menschen besser geht, denen es jetzt gerade nicht so gut geht. Die keine Macht haben oder weniger Macht haben, die darunter leiden, dass sie irgendwie systematisch benachteiligt werden. Hm. Da sollte man eigentlich stolz drauf sein, auf die Leute, die das aktiv verfolgen.
Absolut. Es ist ja meistens immer auch so, man darf ja nichts mehr sagen und all diese Geschichte schwingt da ja immer so mit rein. Ne? All diese ganzen Dinge. Ja, also eigentlich wach, also dieses Woke-Sein ist ja eigentlich im Sinne moralischer Sensibilität ist das ja sogar notwendig. Mhm. Aber wie meist in der heutigen Zeit neigen Menschen natürlich mal wieder zum Übereifer. Da sind wir schon wieder beim Maßhalten. Also will sagen, wenn politisches Engagement zur moralischen Überhöhung wird, dann wird es natürlich tatsächlich schwierig. Weil es dann schließt, statt zu öffnen. Nicht wahr? Wichtig ist, dass das Ganze nicht in Dogmatismus umschlägt. Also woke sein, ja, auf jeden Fall. Aber eben menschlich, ohne absolute Wahrheit. Das ist auch ganz wichtig. Woke kann Ausdruck von respektvollem Umgang mit Menschen sein. Klar, ne, Kant, der Mensch ist Zweck an sich. Aber moralische Imperative müssen eben vernunftbasiert bleiben und dürfen nicht aus Gruppendruck oder Mode hervorgerufen werden, würde der Philosoph sagen. Wir sind nicht auf dieser Welt, um vollständig gerecht zu sein. Das geht nicht. Also moralisches Übermaß, selbst wenn es gut gemeint ist, führt am Ende eigentlich eher zur Einengung und Belastung. Das ist schon auch eine Wahrheit. Oder muss man auch schon davon ruhig mitsagen oder mitdenken. Und gerade in diesen Zeiten gilt halt, der Mensch braucht auch Entlastung. Und ich finde, zu viele Dinge werden mittlerweile verengt und wollen verengen. Und da sind wir wieder bei dieser Spalterei. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wieder bei dieser Verengung. Also ich finde, man sollte erstmal wenn es um Sprache geht zum Beispiel, das ist ja eine der ganz großen Themen und auch, wie du zu Recht sagst, eine dieser Nebelkerzen. Man sollte erstmal Menschen sprechen lassen, wie sie mögen. So, und das gilt für beide Seiten. Und wie sie können, auch ganz wichtig. Das Social Hopping ist nicht ganz unwichtig. Man muss auch manchmal Resilienz haben. Nicht jeder, der sich einer rassistischen Sprache bedient, ist auch gleich ein Rassist. Es kann auch Unwissenheit sein. Und natürlich spielt auch das Alter eine wichtige Rolle. Klar. Auf der anderen Seite mögen Menschen, die gendern wollen, bitte gendern dürfen. Und das Argument, dass diese Menschen anderen Menschen ihre Sprache aufzwingen, ist schlicht Blödsinn. Wir alle zwingen allen anderen unsere jeweilige Sprache auf. Ich werde zum Beispiel von morgens bis abends mit Samstag und Schlimmeres werde ich konfrontiert und das wird mir aufgezwungen. Wirklich, tatsächlich. Ich muss damit klarkommen, dass es Menschen gibt, die Bayerisch sprechen. Was soll ich jetzt machen? Ja? Ist doch so. Lass doch die Menschen sprechen, wie sie wollen, ey. Es gibt tatsächlich eine Sprachpolizei, die gibt es.
Ja, und die verbietet dann in Bayern das Gender.
Richtig, genau so sieht es nämlich aus. Das ist die einzige Sprachpolizei, die es gibt.
Ja.
Und das ist tatsächlich eine Cancel Culture übrigens.
Ja.
Tatsächlich. Woke Menschen haben noch nie eine Sprache per Gesetz verboten.
Mhm.
Und das ist nach dem Zweiten Weltkrieg übrigens auch ein Novum. Und das wird uns auch nicht gut tun. Das ist ein sehr dunkler Pfad. Das muss man ganz klar sagen. Also Grüße gehen raus an die Bayerische Regionalpartei. Die uns, die mittlerweile ganz Deutschland terrorisiert. Man muss das ja so sagen. In Form von Söder. Und Konsorten. Ja? Wir leiden ja, die ganzen anderen Bundesländer müssen sich mit dieser Regionalpartei rumschlagen. Das ist ja fürchterlich. Man muss das ja wirklich mal so sagen. So, und wo kommt das alles her, das Ganze? Ja, es kommt natürlich von Gut gegen Böse. Also jetzt wieder mal zurück zum eigentlichen Thema. Dieses Gut gegen Böse ist natürlich trotzdem eine Sache, die von beiden Seiten ins Feld geführt wird. Das ist doch völlig klar. Die einen, die wollen halt überkandidelt moralisch auf der richtigen Seite sein und die anderen wollen eben genau diese moralisch richtige, vermeintlich richtige Seite bekämpfen. So, und es gibt nichts dazwischen mehr. Das ist einfach immer nur, wir sind die Guten und das ist eine schöne Sache. Und das führt natürlich zu Komplexitätsverlust. Also zu Dingen, die einer Partei zum Vorteil gereichen, nämlich der AfD. Und es führt zur Gefährdung freier Debatte. Wenn niemand mehr redet, sondern alle einfach nur noch Recht haben, dann wird es schwierig. Und ich finde, woke ist per se nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Es schärft Sensibilität für Ungerechtigkeit. Es kann als Motor für gesellschaftlichen Fortschritt fungieren. Es kann marginalisierten Stimmen Gehör verschaffen. Es ist wie immer, es hängt davon ab, ob wir es als moralische Waffe gebrauchen, also dogmatisch gebrauchen, oder als moralische Einladung. Das eigentliche Problem ist ja gar nicht woke. Woke sein darf nur eben nicht bedeuten, andere zu überfahren, sondern gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Und das gilt für alle. Und das gilt für alle Seiten von allen Menschen sozusagen. Wir müssen Kompromisse finden. Wir können nicht immer alle nur Recht haben. Das funktioniert halt nicht. Darf man nun also woke sein? Meiner Meinung nach ja. Muss es eigentlich sogar. Man darf den anderen nur nicht den Schlaf rauben damit. Man darf die anderen nicht überfahren. Man muss die anderen auch sein lassen. Manchmal muss man die Leute auch da sein lassen, wo sie sind. Ich kenne das von der Pflege. Das nennt man validieren. Es geht halt nicht immer. Menschen sind entweder vielleicht manchmal zu alt oder manchmal auch in einer Lebenssituation, wo sie gerade nicht können. Es geht dann halt gerade mal nicht. Und dann muss man auch mal ein bisschen Resilienz an den Tag legen und muss nicht jedes Wort immer auf die Goldwaage legen. Das muss man nun wirklich auch nicht machen. Also man darf nicht seine eigene partikulare Erkenntniswelt zum Weltsein an sich erklären. Das gilt immer wieder und immer wieder. Das gilt für alle Seiten. Aber ja, es ist auf jeden Fall besser, woke zu sein, als nicht woke zu sein. Also das auf jeden Fall. Wenn man es dann nicht zum Maßstab von allem macht und seine eigene partikulare Erkenntniswelt zum Weltsein an sich verabsolutiert, dann ist alles gut. Dann bin ich voll im Boot und dabei.
Da kann ich dann nur einstimmen. Ein ganz wichtiger Gedanke, den du gerade ausgedrückt hast, ist dieses einladend sein, drauf stolz sein. Das heißt ja nicht, dass ich Ja und Amen sage zu irgendeiner rechten Kackscheiße, die ich neben mir am Tisch höre.
Nee.
Das heißt aber, dass ich, wenn ich der Meinung bin, die richtige Meinung zu haben oder wenn ich das auch gut begründen kann, da stolz drauf bin und Leute einlade, zu verstehen oder sich, da muss man auch sagen, auf den Weg zu begeben, anzufangen zu verstehen, dass ich recht habe, statt Leute runterzumachen, weil sie das noch nicht wissen. Also wenn ich überlege, ist ja auch wirklich eine Milieufrage, was für Begriffe ich zum Beispiel teilweise als Kind benutzt habe, die ich völlig unschuldig überhaupt nicht wusste, was der Hintergrund ist, weil man so nachplappert, weil sie um einen rum einfach benutzt werden und teilweise ja selbst meine Elterngeneration überhaupt nicht wusste, wie das historisch zusammengeht. Nein, natürlich nicht. Nur nachgeplappert. Und dann ist es total kontraproduktiv, den Leuten zu sagen, wie dumm seid ihr eigentlich und was für Rassisten seid ihr eigentlich.
Genau.
Und stattdessen einladen zu sagen, du, hey, ich habe das Wort gehört, weißt du eigentlich, wo das herkommt? Das ist ein bisschen, ist ein bisschen schwierig.
Ja, oder und da muss man aufpassen, dass man nicht oberlehrerhaft wird. Und so.
Genau,
und
es kann nicht oberlehrerhaft, aber einfach so, hey, ich bin auf deiner Seite, ne? Aber wenn du das sagst, könnte das vielleicht falsch rüberkommen.
Zum Beispiel, ja. Und manchmal muss man auch sagen, okay, dann ist es so, dann nutzt du das Wort halt weiter, weil du der Meinung bist, es wäre nicht dies, das, jenes, welches, keine Ahnung, was auch immer, rassistisch oder sonst was. Das muss man dann auch mal aushalten.
Gerade bei Privatpersonen. Das ist dann die nächste Unterscheidung. Es ist was anderes, ob ich vor Millionen Leuten, Millionen Publikum Wörter benutze, die wirklich nicht gehen und das dann auch weiter durchziehe, auch wenn ich höre, dass das nicht in Ordnung ist. Oder ob ich im Privaten irgendwas sage und mich nicht gut umgewöhnen kann. Ich sage bis heute, also ich bin seit, ich weiß es nicht, ich glaube 15 Jahren, 20 Jahren Atheist. Ich sage bis heute noch, oh, Gott sei Dank. Oder
ja, klar.
Sowas. Warum nicht? Ich meine das ja nicht wörtlich, sondern das ist ein Ausdruck von Glück gehabt. Ein ganz normaler, einer, den ich überall um mich herum höre und das ist auch in Ordnung so.
Ja, absolut. Voll. Das ist absolut in Ordnung. Also das ist alles gar kein Problem. Aber es gibt eben auch, meine Eltern zum Beispiel nutzen das N-Wort. Aber nicht im bösen Kontext. Und das kriege ich denen auch im Leben nicht mehr abgewöhnt. Die sind 80 Jahre fast alt. Das geht nicht mehr. Da muss ich dann durch. Da muss ich das einfach mal aushalten. Ohne gleich
viel
wieder
wichtiger
mit dem Zeigefinger und mit der Faust rumzuwedeln.
Viel wichtiger ist, dass sie nicht die AfD wählen. Dass sie nicht auf der Straße irgendwelchen Menschen, die für sie aussehen wie Menschen, die nicht hier geboren sein könnten, irgendwelche bösen Dinge sagen. Oder irgendeine andere Art von Macht ausüben, die damit zu tun hat, wenn sie das Wort nur benutzen.
Ja, wir wissen es besser.
Oder so. Ne?
Wir
wissen es besser, wir machen es nicht und dann ist gut.
Genau, wir wissen es halt besser. Aber ich kann jetzt auch nicht meine 80 oder fast 80-jährigen Eltern davon überzeugen, das wird nichts mehr. Ich habe es oft genug versucht, es geht dann nicht und dann muss ich da durch. Also es ist dann eben so. Sie nutzen dieses Wort, aber sind im Leben nicht rassistisch. Auch wenn das Wort ein rassistisch ist und sie sich rassistisch äußern, sind sie keine Rassisten. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Das versucht man gerade bei Kant rauszufinden übrigens. Ob er sich rassistisch geäußert hat oder wirklich ein Rassist war und so weiter und so fort. Die Leute müssen lernen, das unterscheiden zu lernen wieder. Also beide Seiten müssen, wir müssen einfach alle mal wieder ein paar Gänge zurückschalten und dieses ewige lauter, höher, schneller, weiter Recht haben. Das ist echt schwierig. Wirklich schwierig. Das ist nur gut für eine einzige Partei oder für eineinhalb.
Ja. Ja.
So, das ist wirklich so. Ja. Insofern, also ich finde Woke schön, wenn es nicht dogmatisch wird. Ich mag das.
Ja.
Woke ist toll. Ich gender ja auch.
Ja, da bin ich auch hundertprozentig bei dir.
Also.
Ich bin auch voll für Gendern, mache das auch oft. Ich gebe zu, ich mache das nicht immer, weil.
Nee, ich auch nicht, halte das auch nicht immer durch.
Kontexte, wo ich denke, da ist es wichtiger, die sprachliche Kürze irgendwie hinzukriegen oder auch zum Beispiel Barrierefreiheit.
Richtig.
Aber.
Genau, Social Hobby.
Ja, absolut, genau, richtig. Man muss das richtige Register ziehen für den richtigen Kontext. Manche Sachen sind außerhalb sämtlicher Register, weil sie nirgendwo in Ordnung sind. Aber ist okay.
Ja.
Solange wir da kompetent genug sind, uns in diesen Welten zu bewegen oder offen sind dafür, das zu lernen, ist alles in Ordnung.
Absolut.
Dann kommen wir weiter.
So. Und weiter kommen wir auch in dieser Sendung, wenn wir sagen Bier.
Bier.
Bier. So. Achso, ich muss erst mal sagen, was es überhaupt geht hier. Also, es geht um Schwarzbräu Aged Bock. Schwarzbräu ist eine inhabergeführte Familienbrauerei aus dem bayerisch-schwäbischen Zusmarshausen. Das liegt in der Nähe von Augsburg und das liegt naturgemäß im Bundesland Bayern. Also nicht in Bayern, aber im Bundesland Bayern. Die Brauerei gilt mit knapp 700 Auszeichnungen als meistprämierte Brauerei Deutschlands. Herrlich, ich liebe sowas. Wow. Der heutige Inhaber Leopold Schwarz leitet die Brauerei in fünfter Generation. Das Vertriebsgebiet erstreckt sich hauptsächlich so 40 Kilometer um den Standort Zusmarshausen herum. Gelagert, jetzt kommt das Interessante, wird das Ganze in einem Gewölbekeller unter der Brauerei bei konstant kühler Temperatur. Und dieses hier, was wir hier vor uns haben, ist Gewinner des European Beer Star 2018 in Gold. So, es handelt sich um ein Bock- bzw. Starkbier. Das Bier hat 19,5 Grad Plato, es hat 8,1 Alkoholvolumenprozente. Wie viel Hopfenbitter es hat, weiß ich nicht. So, also Schaum ist genauso schnell weg wie beim Pilz, würde ich sagen. Ne?
Ja, genau. Der ist ein bisschen beige, das ist spannend, finde ich immer gut.
Das stimmt. Und das Bier ist sehr dunkler Bernstein.
Ja, das kann man hier mit Recht behaupten.
Ne? Also fast schwarz. So fast Malzbier, würde ich sagen. Wollen wir das Ganze mal hier verriechen, ne?
Jo.
Achso, die Flasche ist natürlich schön. Das ist diese Flasche, die man auch von Astra kennt. Deren Namen ich natürlich
gerade... Ja, diese kleine bauchige, ne? Oder ja, kleine
gibt es auch einen Namen für.
Stockige.
Steini. Ja.
Steini, ja, genau.
Seine Steini-Flasche, mag ich.
Klingt für mich ja immer wie so ein Kinderbuch. Der kleine Steini und seine Freunde.
Ja, muss er eine Steini aus... muss er Steini ausgesprochen sein, ne? So, und jetzt habe ich ja hier diese Stork-Riesendingsi.
Ah, jetzt wird... Ja.
Weil ich habe das schon wieder in der Nase, nämlich. Du nicht?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also es hat auf jeden Fall was von dunkler Schokolade.
Aber auch was Rauchiges, ne?
Was Rauchiges, ja, so was holzig-rauchiges.
Ja, 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 ja.
Und drumherum ist so eine vanillige Süße.
Das, ja, ja, auf jeden Fall.
Fällt mir mal gut. Oh, aber weißt du, hier ist aber zu der Schokolade, ne?
Ja, und es ist das nicht so.
Erinnert an so eine... Es riecht wie dunkle Schokolade mit Kirsche. Ich habe dieses.
Stimmt.
Wie von. Ist das Donauwelle? Nee, welcher Kuchen hat denn nochmal diese Kombi?
Jetzt kann voll erinnern. Mit Kuchen, diese Torte. Mit Torten kenne ich mich wirklich nicht aus. Das wird schon richtig sein, was du sagst. Was wir sagen, stimmt ja meistens. Guck mal, das mit der Schokolade stimmt ja auch. Wir hatten recht, die ganze Zeit. So nämlich. Haben wir ja gleich gesagt. Das riecht aber original so. Wirklich. Es riecht wie Storks Riesen, tatsächlich. Wir hatten recht. So nämlich. So schaut's aus.
Und du hast es aufgeklärt. Sehr gut.
Ach, die Wissenschaft. Das ist jetzt natürlich im Moment nur anekdotisch evident, ne?
Endlich eins. Eine Fallstudie.
So. So, wollen wir mal probieren?
Ja.
Ja, dann Prost.
Prost. Mhm. Mhm. Ui. Ui.
Oh.
Ja. Schön geröstet. Auf jeden Fall. Das schmeckt man.
Oh, lecker. Mm. Oh ja. Oh ja.
Richtig da ist Schokolade süß. Drin. Also, boah, ja. Schokolade, Vanille und dann diese leichte Obstnote. Also, lecker. Oh.
Ja, wirklich lecker. Okay, jetzt verstehe ich, warum das so viele Preise gekriegt hat.
Ja.
Mein lieber Scholli.
Und auch so, also das ist jetzt bei einem Bier echt merkwürdig, finde ich, dieses samtig-weiche Gefühl, das passt so richtig schön zu diesem, ja, zu dieser Kirsch-Schokoladen-Kombi. Das ist wie, ist das Schwarzwälder Kirschtorte? Doch, das ist es, ne? Dunkle Schokolade, Kirsche und Sahne.
So nämlich.
Ja. Hm. Wow.
Und wenn nicht, dann ist es das jetzt eben. Als wenn wir uns jemals... Jetzt doch so. Das ist doch, was wir schon alles für Gesetze erhoben haben.
Ja. Eine Sache, die Bayern noch rettet in unseren Augen ist.
Nee, ich mag so die Bayern Bier. Ja. So ist es ja gar nicht. Ich mag auch übrigens auch den Bayern. Dialekt.
Manchmal. Ja, aber schön. Die Farbe ist herrlich. Also dieses tief dunkelrote, tolle Sache.
Also ist richtig lecker. Und hat ja auch eine ganze Menge Umdrehung, ne? Gut, dass es nur 0,33 ist.
Ja.
Mein lieber Scholli.
Wow. Ja, also es ist kein Bier, das man mal eben so wegsäuft, sondern also nee, das ist was zum Genießen. Das
hat, richtig, aber wow, wirklich. Mhm. Das ist es. Tolle Brauerei. Ich glaube, die haben sogar noch eine eigene Mälzerei. Als eine der wenigen.
Ja, das ist eine... Das ist komplex. Das ist richtig so ein... Wow. Ich bin begeistert.
Ich auch. Und dieses Bier gibt es zum Glück auch noch. Das kann man auch noch käuflich erwerben. Sehr schön.
Sehr, sehr schön. Die können das. Wow.
Sehr, sehr lecker.
Schwarzbräu-aged Bock.
Ja. Im Gewölbekeller gealtert. Sehr, sehr toll. Ja, was machen wir damit? Mit diesem hübschen Bier?
Das ist toll. Das Jahr ist quasi nahezu vorbei. Ich gebe einfach mal 7 Punkte, weil mich das gerade sehr glücklich macht.
Ja, mich macht das auch sehr glücklich. Und deswegen gebe ich diesem Bier auch 7 Punkte. Und somit haben wir das oder den Aged Bock von der Schwarzbräu-Brauerei verkostet. Und es gab von uns beiden 7 Punkte. Und mit was? Mit Recht. So, und damit sind wir nicht nur ans Ende dieser Sendung angekommen, sondern auch ans Ende der regulären Sendung für dieses Jahr, denn das war die letzte. Ab jetzt geht's in die Specials, mit dem Unterschied, dass ihr dieses Jahr nicht abstimmen könnt, dazu vielleicht irgendwann mal im Laufe der Specials mehr. Es hat in diesem Jahr verschiedene Dinge gegeben, unsere Homepage wurde gemailwared sozusagen. Ach Gott, bis das wieder alles lief, dann funktionierte dies nicht, dann funktionierte das nicht und ich habe im Moment nicht, irgendwie nicht den Nerv für so eine Abstimmung, ganz ehrlich. Also das muss in diesem Jahr einmal ausfallen, im nächsten Jahr gibt es das dann wieder, dann ist alles wieder gut, aber in diesem Jahr lassen wir das einmal weg. Natürlich werden wir unsere Alben des Jahres trotzdem vorstellen, das ist ja klar, das ändert sich nicht. Nur ihr dürft oder könnt einmal nicht abstimmen in diesem Jahr. Im nächsten Jahr geht es dann wieder. Das ist dann ausnahmsweise mal so. Tut uns sehr leid, aber im Moment habe ich aufgrund von privater Lebensumstände und der Umstände, dass diese Seite zwischendurch mal komplett in Klump war, sozusagen, dafür die Nerven im Moment einfach nicht. So, das dazu. Wir sind ja ans Ende dieser Sendung angekommen und wir haben natürlich trotzdem das nächste Mal Themen.
So ist das. Nächste Woche werdet ihr einen guten Bekannten wieder hören, falls ihr uns schon eine Weile verfolgt, nämlich Kim vom Weserfunk. So. Das heißt, es wird auch wieder ganz viel um Fußball gehen. Ich werde dumme Fragen stellen, die beiden
hoffentlich
Herren werden über Fußball rumnörden und ich hoffe, wir haben sehr viel Spaß und ich bleibe wach. Oh, nein, ehrlich gesagt, ich freue mich immer total auf euch. Ich habe nur weiterhin keine Ahnung von Fußball, aber das macht es ja vielleicht auch ganz lustig.
Ja, ja, ja. Das auf jeden Fall. Also lustig wäre es, wenn du noch mehr bekloppte Fragen stellen würdest.
Alles klar, das kann ich aufdrehen. Ich drehe die bekloppte auf und wir schauen, was da
Weil ich glaube ja immer noch, dass das genau die Fragen sind, die sich viele nicht trauen zu stellen.
Hm. Na gut.
Ja. Das glaube ich ja.
Ja, ja.
Da bin ich ja fest von überzeugt. Nun gut, wie auch immer. Ihr solltet uns ja besternen und dabei bleiben wir diesmal auch. Also besternt uns, soweit ihr könnt, überall und nirgends. Das wäre sehr lieb und fein von euch, egal wo, Apple, Spotify, was weiß ich, wo noch überall. Hilft uns und dieser Sendung ein bisschen weiter und hilft natürlich auch, dass wir auch im nächsten Jahr noch sehr viel Spaß an dieser Sendung haben und in den folgenden Jahren, wer weiß, wie viele es noch werden. Also ich gehe da fest davon aus, dass ich dieses hier mache, bis ich umfalle. Und ich glaube, dass wir das machen, bis wir beide umfallen. Ganz einfach.
Ja, schickt uns eure Sterne, damit wir durchhalten.
Genau. Ich sag's ja nochmal. Es liegt an euch. Es liegt an euch. Also gut. In diesem Sinne, wenn ihr damit fertig seid, dann sind wir wieder da, dann ist die Woche um. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.